schrecklicher Tag für die Jünger Jesu gewesen. Ihr müsst vorstellen, der Herr ist gekreuzigt und sie haben sich aus Furcht vor den Juden versteckt. Keiner wollte sich mehr blicken lassen, denn sie wussten ganz genau, wir sind die Nächsten. Wir sind die Nächsten. Und ich muss vorstellen, was Karfreitag eigentlich war. Äußerlich war die Hölle los bei den Jüngern. Petrus, wie konntest du den Herrn verleugnen? Judas, wie konntest du den Herrn verraten? Und so ging das, hat einer dem anderen die Schuld vorgeworfen und einander angeklagt und dann wussten gar nicht mehr recht, was sie sagen sollen, was sie tun sollen. Die Hölle ist bei den Jüngern ausgebrochen. Also die Hölle, zuerst mal in der sichtbaren Welt, aber was war in der unsichtbaren Welt? Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Die Hölle ist entmachtet. Gerade in der dunkelsten Stunde, in der Stunde, wo sich die Jünger am meisten gefürchtet haben, hat der Herr am meisten vollbracht. Und es ist immer so, wenn es bei uns ganz dreckig geht, arbeitet der Herr am allermeisten. Das ist also eine Tatsache, die die meisten Leute verkennen. Die denken ja, der Herr macht nichts. Aber der Teufel wütet, der versucht uns oben kaputt zu machen und der Herr macht den Teufel unten kaputt. Das ist also diese Art und Weise in der Unterwelt. Der Herr stieg hinab bis an den untersten Örter der Unterwelt. Ich möchte euch ganz herzlich einladen für morgen. Morgen mit Ostern fängt was Neues an. Dann am Mittwoch möchte ich euch einladen, der Segen der positiven Gedanken. Und wir werden dann auch nachher anschließend zur Kekstunde haben. Ich bin mal in der Schweiz gewesen, da haben sie eingeladen zu in der Gemeinde Suppen essen. Also die haben dann Suppe gegessen und dann anschließend haben sie dann gesungen, Predigt gehalten, Zeugnis gegeben, Suppen essen. Wir machen Keks essen, aber wir werden reden miteinander. Wenn du Kekse zu Hause hast, bring's dann mit und wir wollen also einfach Gemeinschaft haben. Nächsten Mittwoch nach dem Gottesdienst, also zuerst einmal 16 Uhr bis 18 Uhr die Predigt. Dann am Freitag, das Thema wird sein, gib Gott eine zweite Chance. Also hat ein amerikanischer Bruder geschrieben, so wir schreiben manchmal so als Pastoren hin und her, wer einen guten Gedanken hatte oder ein gutes Thema hatte und wem was so ein guter Spruch gelungen ist. Und der hat einen guten Spruch gehabt, wenn Plan A versagt, nimm Plan B, Gott hat noch 25 Buchstaben. Mach weiter. Also mach dann C, D, E, F, G und so weiter. Hier mein Thema wird sein, gib Gott noch eine zweite, dritte, vielleicht sogar eine hundertste Chance. Gott gibt uns nicht auf. Wir geben manchmal uns einander viel zu schnell auf, aber Gott ist ein lebender Gott. So, dann am Samstag um 11 Uhr wird Frauenbrunch sein. Das Thema wird sein, innere Schönheit. Angelika Ament wird da sein und sie wird darüber sprechen. Dann am Samstagabend, wir werden einen Segnungs- und Salbungsgottesdienst haben und das Thema wird sein, es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass du lebst. Es ist gut, dass du in der Situation bist, wo du bist. Denn da kann sich Gott offenbaren. Gott kann sich nicht offenbaren in Dingen, wo nichts passiert. Zuerst muss bei mir was passieren, dann kann Gott etwas auslösen und tun. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber es ist immer so. Zuerst oben ist die Hölle los und unten siegt der Herr. Und es geht dann weiter. Am Sonntag wird Angelika noch ein Zeugnis geben. Sie hat geschrieben, sie will also erzählen, was der liebe Gott an ihr alles noch so getan hat. Und vielleicht machst du auch ein Zeugnis. Wir machen dann Zeugnisabend oder Gottesdienst. Einfach, wo wir bezeugen, unser Gott ist ein guter Gott. Preis dem Herrn. Die Hölle. Eigentlich das Wort Hölle steht nicht in der Bibel. Kannst also zuerst mal vergessen. Aber die Unterwelt, der Teufel, das Böse, das Negative, das Übel. Wir beten ja im Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Mir hat das alte Luthergebet oder die Lutherübersetzung gefallen. Erlöse uns von dem Übel. Also Übel, das ist überall. Die ganze Welt ist voller Übel. Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und Härte, erlöse vom Bösen, das ist eine Person. Aber Übel, das sind die Umstände, das ist die Situation. Nur nebenbei. So, ich habe gute Nachrichten oder gute Neuigkeiten für euch. Seit Golgatha ist die Welt nicht mehr dieselbe. Weder für die Jünger, noch für die Welt, noch für die Römer, noch für die Pharisäer, noch für die Juden. Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Am Kreuz wurde der Wille Gottes getan. Weißt du, das Kreuz ist sowas Schreckliches. Aber gerade am Kreuz hat sich der Wille Gottes offenbart. Und auch für uns Leiden, Schwierigkeiten, Probleme ist was Schreckliches. Aber gerade da erfüllt sich der Wille Gottes. Da kommen wir dem lieben Gott am allernächsten. Dann schließt Gott einen Bund mit uns und sagt, weißt du, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Ich werde immer bei dir sein. Und genau, du empfindest am Kreuz wie Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Du musst also, wenn du deine Probleme lösen möchtest, versuch das übers Kreuz zu sehen. Übers Kreuz heißt es, genau das Gegenteil sehen. Es sieht so furchtbar aus, aber es ist gar nicht so furchtbar, es ist wunderbar. Es ist so schrecklich aus, aber es ist nicht. Wenn du übers Kreuz siehst, es ist nicht bitter, es ist süß, es ist ein Ausweg da. Das Kreuz durchkreuzt die Pläne Satans und bringt dich an das Ziel. Das Kreuz hat Gott Recht gegeben, also Jesus, sein Leiden, sein Sterben. Und wir sollen tagtäglich unser Kreuz auf uns nehmen. Also die Hölle ist entmachtet. Ich möchte dir Mut machen, so wie die Predigt vom Karfreitag. Manche haben es noch nicht ganz kapiert, was ich gemeint habe. Also der Herr hat den Teufel besiegt, die Sünde besiegt, den Fluch besiegt, alles besiegt, das Gesetz erfüllt. Und jetzt musst du nicht mehr da nochmals durch, weil es erledigt ist, vollbracht. Du musst nicht nochmal dem lieben Gott nachhelfen. Was er getan hat, ist getan. Es ist endgültig für alle Zeit und Ewigkeit. Manche denken, ich muss noch für meine Erlösung was tun. Du kannst gar nicht. Du bist 2000 Jahre zu spät geboren. So, ich will dich heute über das größte Ereignis der Weltgeschichte informieren. Aber es fängt mit Golgatha an. Morgen sind wir dabei. Ich werde nicht vergessen, ich habe mich so erschreckt. Am Ostermorgen, da klingelt das Telefon und ich springe schnell zum Telefon und heb ab. Halleluja! Jesus ist auferstanden! Ein Bruder aus Indien, weißt du, der war schon hellwach, der lebte schon im Gottesdienst und ich habe gedacht, was? Wie bitte? Halleluja! Jesus ist auferstanden. Morgen machen wir weiter. Einen sehr schönen Ostergottesdienst habe ich mal in Heilbronn mit meiner Gemeinde auf dem Friedhof um 5 Uhr oder halb 6 Uhr beim Sonnenaufgang einfach miterlebt. Es ist auch schön, wenn die Sonne aufgeht und wir feiern auf dem Friedhof den Sieg Jesu. Aber wir werden hier auch den Sieg Jesu feiern. Keine Sorge, keine Angst. Was Jesus getan hat auf Golgatha, das wirft Schatten für die ganze Ewigkeit. Das werden wir nie begreifen so richtig. Herr, das hast du alles für mich getan. Die Hölle ist entmachtet, das ist meine Botschaft. Es sollte heute Abend so ein Triumphgottesdienst sein. Er lebt, er lebt, er lebt und wir leben auch, weil er lebt und. Wir sollen triumphieren, wir sollen auf Schlangen und Skorpione treten, so wie er das gemacht hat und vollbracht hat. So was Jesus tat, das ist nicht zu vergleichen mit nichts in dieser Welt. Niemand kann sich messen. Wir können nur auf dem Triumphwagen sitzen und sagen, Herr, das hast du getan. Ich weiß nicht, ob du schon mal beim Karneval einen Triumphwagen gesehen hast. Das sind verschiedene Vereine, die dann fahren und dann werfen sie Bonbons und Konfettis und sonst was ans Volk und die werden besungen und dann gibt's laute Musik und einer versucht lauter zu sein wie der andere. So, wir sind auf solch einem Triumphwagen und Jesus übertönt alles. Halleluja. Er übertönt alle Philosophen, Theologen, alle Psychologen, alle Menschen menschlicher Art und Weisheit. Das Größte, was vollbracht worden ist, ist Golgatha. Jesu Tod hat eine kosmische Revolution ausgelöst. Eine kosmische. Und ich sage das, eine kosmische ganz bewusst, weil die Esoteriker versuchen da auch mit kosmisch. Aber Jesus hat es vollbracht, dass 3 Stunden Sonnenfinsternis war, dass die Erde bebte. Also was Übernatürliches, dass plötzlich Toten gesehen worden sind in Jerusalem. Also eine kosmische Revolution wurde ausgelöst. Und er hat die Verschwörer, die sich gegen Jesus verschworen hatten, zunichte gemacht. Im Tempel plötzlich... Dann zerreißt der Vorhang und dergleichen. Plötzlich kann der Priester nichts mehr machen. Praktisch, wer im Heiligtum ist, ist im Allerheiligsten gleich. Sieht die Bundeslade, sieht die Herrlichkeit Gottes. Oder wie Flavius schreibt, eigentlich müsst ihr ja wissen, er war ja im Hohen Rat zu der Zeit noch, als das alles passierte. Und er schreit, oder schreibt plötzlich und plötzlich ein Wind wehte durch den Tempel und es hieß weh, weh, weh. Also praktisch, Gott hat geklagt oder der Geist hat geklagt oder das Rauschen des Windes war so, wir lesen nur in der Pfingstgeschichte, und ein großes Rauschen geschah vom Himmel. Aber war ein Weh. Gott ist ausgezogen aus dem Tempel in Jerusalem und Gott ist nie mehr wieder dort eingezogen. Und euer Haus wird wüst gelassen werden. Und Jesus sagt, für immer. Euer Haus wird für immer, für ewig wüst gelassen werden. Da braucht man mir keinen dritten Tempel mehr bauen. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten, eine uralte Prophezeiung war das, was der Eva gegeben worden ist. Jahrtausende lang haben die Menschen darauf gewartet. Das Böse wurde immer und immer schlimmer. Schon in der zweiten Generation gab es den Brudermord. schon in der zweiten Generation. Und dann in der zweiten Generation, Kain, oder dritten Generation, Kain baute feste Städte und war, Nimrod war ein gewaltiger Herrscher oder Tyrann, begründete das Reich Babel. Und der Mensch wurde immer machtloser oder ohnmächtiger oder mächtiger und diktatorischer und grausamer, brutaler, bestialer, jahrtausendlang. Und dann diese Verheißung in Jesus erfüllt sich, dass er der Schlange den Kopf zertritt, wo die Menschheit gerade am Abgrund stand. Also damals das jüdische Volk, noch nur noch ein paar Reste. Jesus war der Einzige, auf den wahrscheinlich man sich noch, wo er sich noch berufen konnte. Das sind meine Nachkommen, ich bin ein Nachkomme von. Die anderen konnten es wahrscheinlich gar nicht mehr. Mit der Zerstörung des Tempels konnte sich niemand mehr berufen und sagen, ich stamme von dem und dem. Da musste man die Mutter einfach nur nehmen. Und die Mutter sagt also, ist es ein Jude oder nicht. Also, aber Jesus konnte noch bis auf Adam zurückverfolgen in seiner Stammbaulinie. Die Zivilisation war am Ende. Die Leute wurden versklavt. 2/3 des Römischen Reiches waren Sklaven. Und Gott konnte und wollte nicht mehr länger zugucken, wie es mit der Welt weitergeht. Er sandte seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das Unkraut nahm so überhand, Lügen nahmen so überhand, falsche Gottheiten nahmen so überhand und sogar der jüdische Glaube, der war ist so verwaschen, so philosophisch gewesen, so pharisäisch, dass die Leute wurden immer selbstgerechter, scheinheiliger. Was will der uns erzählen? Der Samariter da. Oder Galiläa, Jesus von Nazareth. So, die Verwüstung war nicht mehr aufzuhalten. Die Menschen waren egoistischer. Sie lebten nur noch ihre Trieben. Jeder wollte nur sein Vorteil. Und dann das ganze Land war voller Dämonen. Kannst du es vorstellen? Judäa, damals das ganze Palästina war voller Dämonen. Egal welche Krankheit Jesus heilte, da muss ein Teufel ausgetrieben werden. Der krumme Teufel, der blinde Teufel, der taube Teufel, der sprachlose Teufel und so weiter. Selbst das Wetter spielte dämonisch und ein gewaltiger Sturm geschah und Jesus musste den Sturm wie einen Teufel zurückweisen. Also das ganze Land war voller Dämonen und du siehst auch sogar im Ausland. Im Ausland, als er nach Gadara kommt, der Bauer, der besessen war, paar tausend Schweine müssen ins Meer springen, nur, und diese Dämonen waren alle in einem Menschen drin. Kannst du es vorstellen, wie viele Dämonen ein Mensch haben kann? Eine ganze Menge. 2000, 3000 oder kann sogar noch mehr sein. Und diese Dämonen sind in die Schweine gefahren. Mehr Schweine gab es nicht. Hätte es noch mehr Schweine gegeben, da wären sie noch dort, noch mehr geworden. Gott sandte seinen Sohn und zu einem einzigen Zweck. Jesus kam, ich habe gestern am Freitag euch gesagt, dass er ja für die jüdische Sache gestorben ist. Ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Jesus kam, um dem Teufel das Handwerk zu legen. Er ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören, heißt es in der Bibel. Der ganze Kampf, den Jesus hier auf dieser Erde führte, war gegen Fürsten, Mächten und Gewalten, nicht in draußen der politischen Welt, nicht im Judentum, sondern in der geistigen Welt. In der geistigen Welt. Und da schrien die Dämonen, der Herr Jesus kommt nur vom Berg runter, hat wunderbare Zeit mit dem Vater gehabt, gebetet, kommt runter und dann schreien die Dämonen, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die Dämonen spürten, Jesus ist gekommen. Und sie schrien, warum bist du gekommen, uns zu quälen? Jesus kam, und das war Jesu Auftrag, Jesu Mission, Jesu Sendung, Satan zu vernichten. Kannst du da Amen sagen, bist du einverstanden? Oder muss ich noch das bisschen besser auslegen? Er kam nicht wegen dir und deinen Sünden. Pass auf. Er kam nicht wegen dir und deinen Sünden. Er kam, um den Teufel fertig zu machen. Er kam, um dem Teufel Parole zu bieten und sagt, jetzt, hier sollen sie deine starken Wellen legen. Er kam, um den Teufel zu demütigen. Er kam, um einfach den Teufel bloßzustellen. Er kam, um den Starken zu binden, damit wir aus dem Gefängnis raus können. Der Starke ist gebunden. Er kam, um die Dämonen zu vertreiben. Und jede Krankheit, die er heilt, hat irgendwie mit Dämonen zu tun. Bitte erschrick nicht, wenn ich das so sage. Vielleicht ist es heute anders, aber damals war es nur mit Dämonen bedingt. Die ganzen Krankheiten waren dämonenbedingt. Er kam, um die ganzen satanischen Festungen niederzureißen. Das war Jesu Mission, Jesu Sendung. Und vergiss nicht, er kam zuerst mal jetzt nicht wegen deiner Sünden. Kannst du froh sein. Der kann froh sein. Weißt du, mit unseren Sünden, der Herr vergibt unsere Sünden, weil das nicht das Problem ist. Das Problem ist der Teufel, der dahinter steht, der uns zur Sünde verführt, der uns immer wieder vereinnahmt, der uns immer hineinzieht in das Verderben. Der Teufel ist es. Und deshalb, wenn der Teufel ausgeschaltet ist, dann brauchst du auch keine Sünden mehr haben. Dann hast du auch gar keine mehr. Dann ist auch dein Sündenproblem, dein Schuldproblem erlöst. Der Teufel versucht einfach nur, die Menschen abzulenken. Ja, du bist schuld. Dir müssen die Sünden vergeben. Wegen dir kam Jesus. Wegen dir ist Jesus gestorben. Nein, Jesus ist gestorben, um dem Satan die Macht zu nehmen. Deshalb kam er. Und wenn der Satan keine Macht mehr hat, dann bist du frei. Wenn der Starke gebunden ist, du kannst rausgehen. Das Gefängnis ist nicht mehr für dich gültig. Dann kann das Gefängnis für dich ein Palast werden sogar. Also er kam jetzt nicht wegen deiner Sünden, sondern der Teufel will nur umlenken. Ja, wegen dir kam er, weil du so böse bist. Nein, du bist nicht böse, der Teufel ist der Böse, der dich zum Bösen verleitet, der dich geizig macht, der dich eifersüchtig macht, der dich, was weiß ich, zu irgendwelchen Sünden verführt. Er ist es. Deshalb erlöse uns von dem Bösen. Der Böse ist es, von dem du erlöst werden musst. Also, mach dir nicht so schwer, es ist schwer genug. Es ist schwer genug, und es ist so kompliziert genug. Aber wenn du das einmal begriffen hast, er kam nicht wegen meiner Sünde, sondern er kam, um dem Teufel, der Schlange, den Kopf zu treten. Der Schlange, die die Eva verführte. Die Schlange, die den Menschen in Sünden hineinbrachte und den Menschen ja enterbt, entrechtet hat und den Menschen betrogen hat. Er kam, um die Hölle zu entmachten und dem Teufel jetzt die Macht zu nehmen, den Schlüssel, vom Reich des Todes zu rauben. Weißt du, wenn Jesus so mit Menschen umging, da war er sehr großzügig. Ach, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das hat Jesus gemacht. Jesus war großzügig gegen die Sünde der Menschen, aber er war streng gegen die Dämonen. Satan hinter mir! Sogar der kleinste negative Gedanke, Satan hinter mir. Da hat mit dem Teufel keinen Spaß verstanden. Hat sich mit dem Teufel nicht eingelassen und mit dem Teufel nicht diskutiert. Er ist gekommen, nicht wegen deiner Sünde. Und auch, dass der Petrus versagt hat und den Herrn verleugnet hat, das war nicht das Problem. Der Herr sagt, hast du mich wirklich lieb? Petrus, du hast wirklich ehrlich gemeint. Das war nicht der Fehler, deine Schwäche. Und unsere Schwächen sind nicht unsere Fehler. Unsere Schwächen sind nur, wenn wir uns dem Teufel öffnen. Dem Bösen, dem Argen. Deshalb heißt in der Bibel, gib dem Argen keinen Raum. Kein Raum. Golgatha, das war das Schlachtfeld, das war so etwas wie für Napoleon das Waterloo. Weißt du, das letzte Aufbegehren der Hölle, der letzte Kampf, der große Paukenschlag Gottes, eine neue Epoche begann. Weißt du, der Herr hat Sieg errungen und der Teufel muss abdanken, so wie einst Napoleon 1815. Weißt du, er muss abdanken. Das geht natürlich nicht so schnell. Der will abhauen. Der will nach Amerika. Napoleon wollte nach Amerika auswandern, weil er hier mit Deutschland nicht mehr zurechtkam oder mit Europa nicht mehr zurechtkam. Und dann wurde da verbannt oder was weiß ich alles. Also der Teufel gibt sich nicht so schnell geschlagen. Aber das war sein Waterloo. Golgatha war sein Waterloo. Dort hat er seine große Schlappe, seine große Niederlage erlebt. Und jetzt herrscht einer als König. Jesus Christus herrscht als König. Alles soll ihm untertänig sein, so singen wir. Oder Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 24, denn Christus muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Also er muss herrschen. Und so ist es wie beim Waterloo, bei dieser Schlacht dort in Belgien. Also, das ist nur ein kleines Dorf gewesen, Waterloo. Da, wo sich der englische Kriegsherr sich da sein Quartier geschlagen hatte. Es war nur ein ganzer kleiner Kaff. Aber dieser kleine Kaff hat etwas ausgelöst, diese ganze Schlacht dort unten, dass Napoleon abdanken musste. Dass er sich rückziehen musste. Aber der hat sich nicht gleich geschlagen gegeben. Weißt du, der Teufel gibt sich nicht gleich geschlagen. Er gibt niemand freiwillig auf. Und das musst du auch wissen in deinem persönlichen Leben. Der Teufel gibt niemanden freiwillig auf. Du willst frei werden? Ja, der Herr sagt, ich habe dich frei gemacht, sei frei, geh hin in deine Freiheit, aber da kommt er immer wieder. Dann versucht er dich so oder so oder so. Jesus Christus herrscht als König. Halleluja, Halleluja. Von Anfang an wollte Gott das Wohl des Menschen. Er wollte, dass es dir gut geht, dass du im Paradies lebst. Er hat extra das Paradies für den Menschen geplant. Gott hat nur gute Gedanken gehabt. Als der Teufel die Menschen belogen hatte und sie betrogen hatte, weißt du, eigentlich hätte Gott hier die Menschheit aufgeben können. Aber nein, Gott macht Fälle damit der Mensch nicht nackt und bloß dasteht. Und er hat Verheißungen ihm gegeben. Und wenn er die beherzigt und er sich an diese hält, dann wird er gut haben. Und der Eva sagte, Eva, dein Nachkomme, einer deiner Nachkommen, die genauso geschaffen sind wie du, die werden der Schlange den Kopf zertreten. Eva ist nicht normal zur Welt gekommen. Eva wurde aus der Seite Adams geschaffen. Also nur nebenbei, also dass du es verstehst, praktisch aus der Seite Adams, aus dem Knochenmarkt Adams wurde sie geschaffen. Jesus ist auch nicht normal auf die Welt gekommen. Er ist geboren von einer Jungfrau, aber das ist auch alles. Er war göttlicher Natur. Er hat eine ganz andere Natur gehabt. Und Eva, so ein Nachkomme wie du, wird eines Tages der Schlange den Kopf zertreten. Also man hätte fast warten können, nicht irgendein Bub oder Mädel oder irgendein Priester oder irgendjemand. Nein, ein Mensch, der übernatürlich zur Welt kommt. Dass sogar Sterne sprechen, dass sogar Engel singen und dass sogar Hirten kommen und bewundern und sagen, das ist das Kind, wovon die Engel geredet haben. Euch ist heute der Heiland geboren. Also einer, der übernatürlich zur Welt kommt. Verheißen vom Heiligen Geist, so wie die Eva. Eva war nicht natürlich, ist nicht natürlich entstanden. Manche später fragen, ja, hat Adam einen Nabel gehabt? Adam hat wahrscheinlich keinen Nabel gehabt, weil er von Gott direkt geschaffen wird. Und Eva wahrscheinlich auch nicht. Aber alle Nachkommen von Adam und Eva haben einen Nabel. Ja, aber jetzt, Jesus war geistiger Natur, göttlicher Natur. Eva war eine ganz totale Neuschöpfung Gottes. Eva war eine Neuschöpfung Gottes. Und Jesus war auch eine Neuschöpfung. Und so eine Neuschöpfung konnte der Schlange den Kopf zertreten. Einer, der total neu war, der anders war, der nicht aus Fleisch war in dieser Art und Weise. Jesus kam mit einer Absicht, mit einem Schlachtplan zur Welt, um die Lügen Satans zunichte zu machen. Einfach zu sagen, guck mal, ihr wollt Geistliches sein, ihr wollt hohe Priester sein, ihr wollt religiös sein, ihr wollt das Gesetz halten, was tut ihr? Ihr lügt und stiehlt und guckt mal, was ihr macht. Ihr macht das Haus Gottes zum Raubhaus oder zur Räuberhöhle. Er entlarvt den Teufel, die Machthaber öffentlich und er nimmt ihnen alle möglichen Ansprüche. Pilatus, du hättest keine Macht an mir, wenn dir nicht von oben gegeben wäre. Du siehst, also Jesus stellt alles bloß, was überhaupt bloßzustellen ist, stellt er bloß. Die versuchen Jesus bloßzustellen, aber gerade indem sie mit Jesus so hantieren, stellt er bloß. Da kommt die Frau von Pilatus und sagt, Mann, hab mit dem, den du jetzt verurteilen sollst, nichts zu schaffen. Ich habe heute Nacht große Kämpfe gehabt, große Plagen und der ist ein Heiliger, ein Gerechter. Sogar diese Frau hat im Traum erfahren, dieser Mann ist ein Heiliger, dieser Jesus von Nazareth, den er da verurteilen sollte. Sogar eine Frau als Propheten im Traum, wo du gar nicht denkst, eine Heidin noch dazu, bekommt eine Inspiration, das ist ein Gerechter, das ist ein Heiliger, hat mit ihm nichts zu schaffen. Durch Jesu Tod wird der ganze Sündenfall, jetzt halte ich fest, annulliert. Weißt du, was annulliert ist? Ungültig gemacht, erledigt. Der ganze Sündenfall wird durch den Tod Jesu annulliert. Wenn du das verstehst. Also er hat die Schuld, die gegen uns stand, ans Kreuz geheftet und zunichte gemacht. Annulliert. Ungültig. Nicht mehr rechtswirksam. Das hat keine Bedeutung. Die Quittung schon bezahlt, schon erledigt. Gleich null und nichtig. Er hat gleich annulliert. Die Schuld, die damals Adam für uns als Menschen eingebrockt hat, ist durch das Kreuz Jesu annulliert worden. In Römer Kapitel 5 heißt es über Jesus und Adam, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist auch der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und dann geht's weiter. Wo aber die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade noch mächtiger und so weiter. Und wie durch Jesus und jetzt wie durch Adam die Sünde in die Welt kam, so kommt jetzt die Gerechtigkeit, das Leben, das Heil, die Seligkeit zu allen Menschen. Nicht alle werden gerettet oder Heilige gleich, aber alle haben die Chance, gerettet zu werden. So wie nicht alle gleich Sünder werden. Weißt du, es gibt auch anständige Sünder. So, die gar nicht so schlimm, die machen kein Verbrechen. Die, weißt du, wir denken nur, Sünder sind die im Gefängnis sind. Nein, das ist nur die Spitze des Eisberges. Es gibt auch brave Sünder, anständige Sünder, edle Sünder. So, aber so ist auch mit Heiligen. Es gibt auch große Heilige und unbedeutende Heilige. Er kam hier und hat das Leben zu allen Menschen gebracht, die Sünde annulliert. Überleg einmal, was das Wort so heißt. Durch den neu geschaffenen Menschen, Jesus also, wird die Schlange vernichtet, und zwar der Kopf der Schlange. Er wird der Schlange nicht irgendwo auf den Schwanz treten. Nein, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und wenn der Kopf weg ist, ist alles weg. Aber natürlich, eine Schlange lebt noch lange, auch ohne Kopf. Also eine Schlange lebt lange ohne Kopf. Also die Zuckungen sind noch da. Also mach dir nichts vor. Die Schlange lebt noch lange ohne Kopf, aber der Kopf ist zertreten. Das Denksystem ist zerstört. Und so Satans Pläne sind zerstört. Mit Jesu Kreuzigung sind Satans Pläne durchkreuzt. Die Hölle ist besiegt. Weißt du, ihm ist die Macht genommen, ihm ist die Kontrolle genommen, ihm ist die Führung genommen. Satan hat keine Macht mehr. In Offenbarung 12, Vers 12, der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Deshalb, jetzt zieht er alle Register. Und du musst jetzt die Kreuzigung Jesu sehen. Weißt du, das Ausmaß von der Schöpfung bis zur Vollendung der Zeitgeschichte, der Weltgeschichte, all das ist inklusiv mit Golgatha. Weißt du, Jesus starb für alle Zeiten, für alle Menschen, für alle Klassen, für alle Schichten. Und das gilt für alle Zeit. Also bis am Ende der Welt. Und deshalb, der Teufel weiß, dass er jetzt gerade in der Endzeit so wenig Zeit hat. Deshalb ist er so mobil. Deshalb spielt er verrückt. Deshalb trete voll auf, so dass du fast gar nicht dich mehr konzentrieren kannst. Satan kalkuliert und hofft, dass du nicht weißt oder vergisst oder nicht merkst und so weiter, dass er nicht mehr da ist. Er plant, er hat es einkalkuliert, dass du unachtsam wirst, dass du nicht an ihn glaubst. Oder dass du so viel Respekt und Furcht, ja, der Teufel, wir haben mit Dämonen zu tun. Nein, die Dämonen sind für dich alle abgehackt. Jesus hat gesiegt. Der Löwe von Juda hat gesiegt. Deshalb, er blendet und blufft die Menschen so und gaukelt ihnen vor. Also, weißt du, das kann ja dämonisch sein, das kann im Fleisch sein, das kann seelisch sein, das kann so und so sein. Der Teufel ist besiegt. Passt da aus, Amen. Ich nehme da nicht groß Respekt oder Achtung. Das ist alles Luft nur. Er ist nur der Fürst in dem Luftraum. Drüber hinaus kommt er nicht mehr. Ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen, hat Jesus gesagt. Und ist ein Gebundener, in den Abgrund geworfen. Der hat keine Macht mehr. Sein Kopf ist zertreten. Wenn du das wüsstest, was auf Golgatha passiert ist, und begreifen würdest und kapieren würdest und akzeptieren würdest, dann würdest du dich total anders verhalten. Dann sagst du, rutsch mir den Puckel runter. Satan hinter mir. Dann kannst du immer wieder, wenn Schwierigkeiten kommen, die du annimmst, dass es vom Teufel sind, Satan hinter mir. Wenn Leute dir was vorgaukeln und du weißt, es ist nicht von Gott, Satan hinter mir. Wenn dir irgendjemand was aufbinden, aufbrummen möchte, Satan hinter mir. Wenn jemand dich erschrecken möchte, Satan hinter mir. Das ist ganz einfach. Aber die meisten Leute da denken, ich muss was tun, ich muss was glauben und ich muss irgendwas ein bisschen unternehmen. Als Karfreitag, als Jesus da am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da hat es nur noch geschmettert in der Unterwelt. Da wurde es finster. Ja, tatsächlich, 3 Stunden Finsternis, das ist nicht normal. Sonnenfinsternis ist 8 Minuten, ist alles vorbei. Aber hier war mehr als Sonnenfinsternis. Die Erde bebte, die Felsen zerrissen. Und so weiter. Als das passierte, Matthäus 27, kannst nachlesen. Und aus dem Dunkeln dann diese Gewissheit, und jetzt ist vollbracht, diese Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Vergebung galt nicht nur den Peinigern Jesu, die paar Männchen, die dort am Kreuz waren. Das waren vielleicht 10, 12 Leute, nicht mehr. Aber diese Zusage, Vater, vergib ihnen, gilt der ganzen Welt. Alle, die das Wort hören, das Wort vom Kreuz hören, die haben Vergebung der Sünden. Ist das doch fantastisch. Alles, was Jesus vollbrachte, vollbrachte für die ganze Welt, für alle Zeiten, für alle Generationen, endgültig. Begreife, was die Bibel sagt. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Ist das nicht herrlich? Welches der Welt Sünde hinwegträgt. Jesus hat die Sünde dieser Welt hinweggetragen. 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 Wo? Das werde ich dir nicht sagen, sonst gehst du noch hin und guckst. Er hat sie hinweggetragen. Hinweggetragen, wo das Meer am tiefsten ist. Und Gott sei Dank, dass bisher nur 3 Menschen so tief unten waren. Er hat nicht nur getragen und nicht nur hinweggetragen, er hat sie für immer entsorgt, ihr Lieben. Für immer entsorgt. Und wenn du heute anfangen würdest, deine Sünden zu suchen, die wirst du nicht mehr finden. Deine vergebene Sünden. Weißt du, wenn du neue Sünden begangen hast, ist was anderes. Das weißt du noch. Aber deine vergebenen Sünden, die wirst du nicht mehr finden. Und selbst wenn du finden möchtest, du wirst sagen, da war irgendetwas, aber was war's? Ohne Sünde ist der Teufel machtlos. Wenn er keine Sünde mehr an dir findet, wenn du keine Sünde mehr hast, hat er keine Angriffsfläche mehr. Überleg einmal. Wir sind entsündigt. Vor Gott gewürdigt. Vor Gott geadelt. Ohne Sünde ist die Hölle wirkungslos. Weißt du, da bist du wie Asbest, unbrennbar. Du fängst kein Feuer, verstehst? Und du reagierst auf den Teufel nicht, wenn du keine Sünde hast. Weißt du, nur die Sünde ist, was die Menschen verdirbt. Und die Sünde ist der Leute Verderben. Ohne Sünde kann der Teufel dir nichts mehr anhaben, kann dich nicht mehr greifen. Der Vorhang im Tempel zerriss. In dem Moment, wo du heute betest, egal wo, hast du Zugang gleich zu Gott. Die Tür ist offen. Kannst du sagen, aber lieber Vater, das konntest du vorher nicht sagen. Und die jüdische Religion war erledigt, denn der hohe Priester zerriss sein Kleid, hatte sein Amt zerstört, aber der Tempelvorhang ist zerrissen, ist der ganze Gottesdienst null und nichtig. Jetzt fängt was Neues an, es ist vollbracht. Jetzt hat nur noch einer zu sagen, Jesus, nicht mehr Judentum, nicht mehr der Teufel, nicht mehr die Priester. Jetzt hat Jesus das letzte Wort. Er ist der hohe Priester, der noch vor Gott steht. Und er macht den Auftrag Gottes, führt weiter. Er hat vollkommen den Auftrag Gottes ausgeführt, bis ins Detail. Weißt du, es ist interessant zu lesen, er tat und hat genau geachtet, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt hat. Er hat jede Einzelheit exakt genau erfüllt und jedes Detail erfolgreich zu Ende gebracht und die Werke Gottes vollendet. Und er konnte sagen, ich habe alles getan, was mir aufgetragen wurde. Nichts habe ich hinzuzufügen mehr. Ich habe alles getan. Und deshalb ist es so wichtig, weißt du, wenn wir etwas tun, ist immer unvollkommen. Aber er hat ein vollkommenes Werk getan. Er hat vollkommen den Kaufpreis beglichen, oder was es heißt, eigentlich nicht freigekauft, er hat nur den Teufel fertig gemacht. Er hat den Teufel erledigt, hat den Teufel besiegt, hat den Teufel in den Abgrund geworfen und so weiter. Und jetzt, wenn noch irgendetwas offen steht, er hat es alles beglichen. Es gibt keine Restschulden mehr. In deinem Leben gibt es keine Restschulden. Du musst nur, wenn du gerettet werden möchtest, du musst nur einzig zum Heiland kommen. Herr, ich danke dir. Halleluja. Meine Sünden sind vergeben. Egal. Wenn unsere Sünde gleich blutrot ist, wird sie von einem Augenblick zum anderen schneeweiß. Weißt du, es gibt keine offenen Rechnungen mehr Gott gegenüber. Es ist alles beglichen. Du musst auch nicht mehr was leisten. Geschwister, wir müssen nicht mehr Pharisäer werden. Und ich muss jetzt noch die Gebote halten und die Gesetze halten. Es gibt nur ein Gebot, das du halten sollst. Das, was Jesus gegeben hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist das einzige Gebot. Dass ihr euch untereinander liebt. Nicht untereinander beißt und frisst und auffrisst, sondern euch einander liebt. Das ist das einzige Gebot, das Gott uns gegeben hat. Dass du Gott liebst von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, brauchst du auch den anderen nicht lieben. Du kannst auch den anderen gar nicht lieben. Aber zuerst musst du dich selbst lieben, dich selbst annehmen, dich selbst akzeptieren. Also der Weg der Liebe ist frei durch Jesus Christus. Die Schuld ist gelöscht. Es ist alles vollständig bezahlt und ausgeglichen. Alle deine Konten sind ausgeglichen bei Gott. Du kannst jetzt hergehen und kannst einfach sagen, Vater, ich brauche das und so weiter. Und dein Konto ist gedeckt. Darum hat Jesus die Macht, Sünden zu vergeben, weil er alles bezahlt hat. Dazu kann dir eine irdische Autorität das gar nicht geben, was Jesus gegeben hat. Weißt du, jetzt brauchst du keine hohen Priester mehr. Da brauchst du keinen Beichtvater mehr. Viele Menschen denken, ich muss Sünden öffentlich bekennen. Hör doch auf. Du musst nur sagen, Jesus, vergib mir meine Sünden. Und schon sind sie vergeben. So einfach geht es. Aber du sagst ja, ich rede mir ein, ich bilde mir was vor. Oder bilde mir was ein. Nein, der Herr hört dein Gebet. Natürlich machen manche kompliziert. Ich habe auch ganz kompliziert gemacht. Ich bin auf Nummer sicher gegangen. Ich wollte wissen, ob sie wirklich vergeben sind. Und dann habe ich dem lieben Gott vorgelesen. Das und das habe ich getan. Und das habe ich getan. Also, ich habe schriftlich mit Gott geredet. schriftlich kommuniziert. Ist es besser so? Und dann habe ich mein Heft im Feuerofen, in diesem Badeofen da gesteckt und meine Schuld ist dann in Rauch aufgegangen. War toll. Ich habe meine Schuld, meine Sünden geopfert. Als Brandopfer. Ja, ist naiv vielleicht, aber ich konnte es nicht besser. Weißt du, ich muss es verstehen. Ich brauche etwas Greifbares. Plastisch. Ich muss das also sehen und fühlen und riechen. Und glücklicherweise haben die Sünden nicht gestunken. Nur nach Feuer. Aber sie sind aufgegangen. Und ich war so froh. Dir sind deine Sünden jetzt vergeben. Du hast alles getan, was Gott erwartet. Und du musst nicht mehr tun. Weißt du, die Leute fragen immer, haben Jesus gefragt, aus was für Macht tust du, wie heilst du die Kranken, wie treibst du die Dämonen aus und so weiter. Und Jesus sagt, meine Vollmacht, die habe ich vom Vater. Und Jesus hat die Vollmacht gehabt, auch die Hölle zu plündern. Jetzt komme ich, der Herr ist Sieger über die Hölle, Tod und Teufel. Da ist der Herr der Sieger. Und das ist das Große, was wir von Jesus haben und denken. Am Ostersonntag, am Ostertag sind die Machtverhältnisse neu geregelt worden, damals. So, jetzt hat nicht mehr der Teufel, nicht mehr der Tod zu sagen, und nicht mehr irgendwie ein Priester oder ein Pilatus, ein römischer Machthaber. Jetzt hat Jesus das Sagen. Du musst vorstellen, was am Ostermorgen geschah, nach Jesu Höllenfahrt. Als Jesus auferstand, lagen die römischen Kriegsknechte wie tot zu Boden. Und die Juden geben ihnen Geld sogar, bezahlen, damit sie Lügen verbreiten nachher. Und die Jünger, die können selber nicht fassen. Du kannst die Herrlichkeit Gottes nicht fassen mit deinen Hirn. Du brauchst die Offenbarung des Heiligen Geistes, damit du es verstehst. Die hohen Priester damals, die standen da, was sollen wir tun? Die Sache wird immer schlimmer. Die wussten schon, noch bevor Jesus auferstand, schon am Samstag, also als Jesus in die Unterwelt hinunterfuhr und die Jünger sich aus Furcht vor den Juden versteckten, gingen sie zu Pilatus und sagten, Pilatus, wir brauchen Soldaten, das Grab muss bewacht werden, denn wir haben's gehört. Er hat gesagt, dass er am dritten Tag aufersteht. Das Grab muss bewacht werden. Und das römische Siegel, der Adler und so weiter, und das war auf dem Grabstein. Aber der Herr hat keinen Respekt gehabt vor dem römischen Imperium. Der hat einfach gesagt, so, jetzt lass mich raus. Und das Grab öffnete sich. Er hat nicht gefragt, ob das Siegel davor ist oder nicht. Der Herr interessiert sich nicht für Politik. Der Herr interessiert sich nicht für die Geistlichen. Der kommt, wenn er kommt. Auch das Militär war ihm vollkommen egal. Er kommt raus. Und die liegen wie tot zu Boden. Du siehst, was für eine Macht Jesus gehabt hat. Der stand auf. Der Teufel hat seine ganze Macht alles in eine Waagschale geworfen und versucht zu verhindern, wenigstens, dass er nicht rauskommt, damit nicht die Sache nachher schlimmer ist, als sie vorher war. Die Sache mit der Auferstehung. Und dann die Lügen und so weiter. Und der Hauptmann, als der am Kreuz war, das war wahrlich Sohn Gottes. Und als die Kriegsknechte berichteten und ihrem Feldwebel oder wem das auch war, Offizier berichteten, was passiert ist, die zitterten, ich kann mir vorstellen, die zitterten vor Furcht. Denn sie kamen und sie haben da ihrem Hauptmann berichtet, was passiert ist. Und die haben alles gesehen. Die Römer haben gesehen, Jesus ist auferstanden. Die waren die Einzigen, die erlebt haben die Auferstehung. Alle anderen haben es nicht erlebt. Keiner war dabei, außer denen. Die waren ein paar Meter davor. Und die wussten, er ist wahrhaftig auferstanden. Da kannst du sagen, was du willst. Das versiegelte Grab ist gebrochen, der Stein ist weggerollt. Die Schlange wurde, wie Jahrtausende vorausgesagt wurde, zertreten. Plötzlich ist der Herr da. Aber der hat sich nicht da bei den Römern vorgestellt, sondern beim Pilatus oder bei den hohen Priestern. Er ist zu den Seinen gegangen. Weißt du, plötzlich begegnet die Maria Magdalena, die ihn vorher kurz gesalbt hatte. Plötzlich begegnet er den Frauen. Plötzlich begegnet den Jüngern auf dem See Tiberius. Er begegnet seinen Leuten. Der Herr, der Auferstandene, und deshalb ist ganz wichtig, dass du das weißt, der Herr begegnet nur den Seinen. Er begegnet nicht der Welt. Die Welt kann ihn nicht fassen. Die Logik kann ihn nicht fassen. Die Vernunft kann ihn nicht fassen. Er ist hinuntergefahren. Und er ist auch hinaufgefahren. Und jetzt kann die Welt das alles nicht mehr fassen. Wir sagen, also das ist uns schon zu weit. Das ist höhere Mathematik. Da musst du schon ein bisschen anders denken können. Da muss dein Horizont erweitert werden, um das zu begreifen. Der Schuldschein ist gelöscht, fortgeschafft, ans Kreuz genagelt und enthängt. Vergeben, versöhnt, alles in Ordnung, annulliert. Alles ist annulliert, ungültig. Der ganze gesamte Sündenfall ist ungültig. Kannst du es vorstellen? Du lebst heute, wenn du Kind Gottes bist, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Kannst du gar nicht vorstellen. Für fromme Hirne, das ist Katastrophe. Ja, wir sind ja schuldig, wir sind Sünder, wir müssen Buße tun. Nein, du musst die Vergebung annehmen und nicht Buße tun. Du musst Gott danken, dass Jesus für dich gestorben ist und nicht irgendwie nur büßen. Manche möchten sich kasteien. In Brasilien oder in Philippinen gibt es Leute, die sich dann geißeln. Die denken, sie müssen sich geißeln, damit sie auch was von der Erlösung beitragen können. Weißt du, der ganze Zauber, der ganze Fluch ist vorbei. Weißt du, du bist jetzt nicht mehr verzaubert. Ich bin ein Sünder. Ich bin verflucht. Keiner ist mehr verflucht. Seit Jesu Tod auf Golgatha ist keiner mehr verflucht, denn er ist für uns zum Fluch geworden. Er ist für dich zum Fluch geworden. Von wegen deiner Ahnen oder deiner Vorfahren bis ins dritte und vierte Glied. Niemand kann dich mehr verfluchen. Denn wir sind erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Und der Fluch des Gesetzes galt nur für die Juden zuerst einmal. Wer dem Herrn nicht gehorcht und wer fremden Göttern dient und so weiter und wer das und das tut, der kommt unter dem Fluch. Weißt du, du bist erlöst von sämtlichen Flüchen. Du lebst da, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Als wenn du vom Mars runterkommst und jetzt das Leben ganz neu anfängst, mit Null. Du darfst jetzt mit Null anfangen. Verstehst du einmal, werd Kind Gottes und du fängst dein Leben mit Null vollkommen neu an. Die Hölle ist entmachtet. Du kannst sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Schon der alte Hiob hat es gewusst. Obwohl er Jahrhunderte oder Jahrtausende davor lebte. Und jetzt wissen wir es ganz genau. Er stieg hinab bis in die Unterwelt und hat dem Teufel das Handwerk gelegt. Und jetzt sind wir immun. Jetzt hör mir zu. Weißt du, Triumph über die Hölle. Dieser Gottesdienst sollte ein Triumphgottesdienst für dich sein, dass du nach Hause gehst und sagst, Halleluja, ich bin kein Sünder mehr, ich bin nicht mehr verflucht, ich bin jetzt immun gegen das Böse. Denn das Vaterunser wurde gelehrt, als Jesus noch nicht gestorben war und noch nicht auferstanden war und noch nicht verherrlicht war und der Heilige Geist ist noch nicht da gewesen. Da hat er gelehrt den Jüngern, wie sollen wir beten. Heute, wenn wir den Heiligen Geist haben, durch den Heiligen Geist sagst du, aber lieber Vater, da betest du das Vater unser ganz anders, im Geist und in der Wahrheit. Und jetzt bist du immun gegen die Sünde. Weißt du, du darfst mit Jesus auf dem Triumphwagen sitzen, er vorne, er hält die Zügel fest in der Hand, er steuert. Und du bist hinter dem siegreichen König und sagst, Halleluja, Halleluja, ich habe gesiegt, wir haben gesiegt. Warst du schon mal im Fußball, im Stadion oder im Fußballplatz? Weißt du, da spielen nur 11 Männchen. Oder 22 Leute letztendlich. Weißt du, und die kämpfen. Aber plötzlich, oh, wir haben gesiegt! Unsere Mannschaft hat gesiegt! Weißt du, Jesus hat gesiegt und deshalb, wir sind zu seiner Mannschaft, wir gehören zu seiner Mannschaft. Das ist, wir haben gesiegt. Triumph. Du musst lernen zu triumphieren. Wir haben gesiegt. Und schon schreit man, ruft man und was auch immer ist. Jesus hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Das ist, was die Christenheit immer glaubte. Weißt du, Sünde, Tod und Teufel. Das sind diese Elemente, die besiegt worden sind. Das ist die Ausgangsbasis. Du bist mit Jesus auf den Triumphwagen. Oder Paulus schreibt ein bisschen frömmer, wir sind versetzt an himmlische Örter. Und dort triumphieren wir, wenn wir beten, Gottesdienst feiern, etc. Dort zeigt sich, erst wie siegreich du bist auf dem Triumphwagen. Halleluja. Jetzt kommt die Mannschaft nach Hause, die gesiegt und gekämpft hat. Seine Feinde mussten erst überwunden werden und unsere Feinde müssen auch überwunden werden, was es auch immer ist. Das sind nicht die Menschen. Weißt du, deine Feinde sind nicht die Menschen, vergiss es. Sind nicht die bösen Nachbarn. Deine Feinde sind nicht die Schwierigkeiten. Deine wahren Feinde ist der Teufel. Dein wahrer Feind ist der Teufel und sonst niemand. Und der Sieg Jesu, weißt du, als ich junger Christ war, habe ich zuerst gedacht, du bildest dir was ein. Du bildest was ein. Ja, wir haben gesiegt, wir sind sündlos, wir sind frei. Wir haben die Freiheit im Heiligen Geist. Aber da, als ich begriffen habe, weißt du, wenn du Kind Gottes bist, über dein Leben hat niemand mehr zu bestimmen und zu sagen, außer Jesus. Wenn du Kind Gottes bist, wirst du von einem anderen Geist geleitet. In dir brennt ein anderes Feuer. Obwohl das Feuer, Feuer bleibt Feuer. Aber jemand anders hat das Feuer angezündet. Er hat gesiegt. Jesus hat gesiegt über die Römer. Als ich mal mit meiner Familie in Rom war, mache ich einen Rundgang im Kolosseum und da ist ein überdimensionelles Kreuz und guck mal hier an dieser heidnischen Stätte, so ein christliches Zeichen und dann unten, gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt hast du, o Galiläa. Jesus hat gesiegt über das römische Imperium. Ein paar Jahrhunderte später sind die Römer Christen geworden. Gesiegt hast du, o Galiläa. Jesus hat gesiegt über das Judentum. Die wollten ihn ausrotten, die wollten nicht, dass sein Name erwähnt wird, ausgelöscht wird, dass man nicht, seinen Namen nicht mehr erwähnt. Hat gesiegt. Jesus hat gesiegt über alle. Hat gesiegt über den Kommunismus. Gott ist tot. Gott ist tot. Weißt du, die haben Konzentrationslager gebaut, Gulag und so weiter, unsere Leute verbannt und in Sklaverei geschickt, auf Deutsch gesagt. Weißt du, und was ist aus der Sowjetunion geworden? Bald ein, wenn man genau nimmt, bald eine Bananenrepublik. Weißt du, was ist geworden? Früher DDR. Gott ist tot. Was ist aus den ganzen Atheisten geworden? Schau doch an. Und ich könnte weitergehen, die Geschichte. Also gesiegt hast du, o Galiläa. Auch über den Materialisten. Wem nützt das Geld und Gut? Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Weißt du, man kann Häuser haben und etc. Der Tod kommt zu allen und klopft an und man muss alles da lassen, man nimmt nichts mit. Auch das ist ein Sieg, ein Triumph Jesu. Und weißt du, die Welt kann nicht verkraften, dass Christen sich freuen. Gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt hast du, o Galiläa. Weißt du, du musst dich nicht entschuldigen. Und Jesus kam nicht und der Apostel kamen auch nicht und haben sich entschuldigt. Weißt du, wir gehören dem Sieger. Wir sind Sieger und wir bleiben Sieger und wir leben wie Sieger. Jesus hat triumphiert über die Hölle und das verkraftet der Teufel nicht. Weißt du, der Teufel möchte, dass du irgendwas anders denkst, dass du abgelenkt wirst von der Hauptsache und die Hauptsache ist, freu dich, der Herr hat dir den Sieg geschenkt. Und die Freude ist unsere Stärke. Weißt du, die Freude, der Teufel, der nimmt dir nicht dein Jesus weg, der lässt dir dein Jesus. Der Teufel lässt dir deine Kirche, der Teufel lässt dir deine Gemeinde, der Teufel lässt dir dein Pastor und was weiß ich alles. Was der Teufel nehmen möchte, ist die Freude an der Gemeinde, an Jesus, an Bruder und Schwester. Die Freude möchte er dir nehmen. An der Erlösung. Der lässt deine Erlösung sein. Ja, ja, der Herr ist gestorben für uns. Weißt du, und er lässt im Fernsehgottesdienst, Radiogottesdienst und so weiter. Ja, die dürfen alles fahren, alles machen. Der Papst darf den Erdkreis und die Stadt segnen. Das ist kein Problem. Aber was der Teufel ärgert, ist, wenn du sagst, wir haben Sieg und wir freuen uns, wir haben gesiegt, Halleluja. Und das ist Evangelium. Wir haben gesiegt. Als der Marathonläufer ankam, im letzten Puster, der ausschnaufte, er konnte nicht mehr viel sagen, bevor er seinen Geist aufgab, fiel nur auf den Boden und sagte, wir haben gesiegt. Und dann gehen plötzlich Lichter an. Plötzlich kochen die Frauen wieder Mittagessen und die Kinder fangen an zu spielen und alle sind glücklich. Wir haben gesiegt. Das ist die gute Nachricht. Die Hölle hat verloren. Für uns ist der Schlüssel sehr wichtig. Die Freude am Herrn. Es ist wichtig, dass du in diesem Triumphzug mit bist. Dass du diesen Triumphzug mitmachst. Und dass du den Sieg Jesu mitfeierst. Und wir sollten viel mehr uns freuen. Aus Angst vor den Juden. Und genau das ist es, was viele Christen machen. Aus Angst vor den Religiösen. Ja, wir dürfen nicht in die Hände klatschen. Weißt du, da werden manche Leute anstößig. Ich darf nicht lachen. Was glaubst du, was sie dann sagen? Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich nicht lachen darf, möchte ich gar nicht in den Himmel. Im Himmel ist eine große Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Weißt du, ab heute oder ab Golgatha kann niemand mehr verhindern, dass Jesus regiert. Weißt du, er schreibt Geschichte jetzt. Und wir schreiben auch, ob wir wollen oder nicht, ob die Chinesen wollen oder nicht, ob die Afrikaner wollen oder nicht, ob die Amerikaner wollen oder nicht. Wir schreiben 2012 nach Christus. Nach Christus. Jede Urkunde, jeder Vertrag, jede Rechnung nach Christus. Und die müssen sich dem anpassen, ob sie wollen oder nicht, sonst stimmt ihre Rechnung nicht. Auch wenn der Teufel den einen und den anderen vom Glauben abbringt, Geschwister, ich möchte ein Evangelium predigen, das dich ermutigt und nicht entmutigt. Auch wenn der Teufel mal Schwierigkeiten macht und den einen und den anderen erschüttert oder einem und dem anderen zusetzt, hart zusetzt sogar und zu Fall bringt oder und der eine und der andere sogar fällt, du musst nicht verzweifeln. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben und du bist geheilt in seine Wunden. Und der Herr wird dich aufrichten. Die Sünde ist annulliert. Das ist nur noch im Fleisch. Wir leben jetzt nur noch im Fleisch, das müssen wir das Leben fertig leben, zu Ende leben. Die Naturgesetze sind nicht aufgehoben. Durch den Tod Jesu sind die Naturgesetze nicht aufgehoben. Die gehen weiter. Nur, dass die Sonne sich mal verdunkelte und die Erde ein bisschen bebte. Die Naturgesetze sind nicht aufgehoben. Aber die geistigen Gesetze, die göttlichen Gesetze, die seelischen Gesetze, die sind erledigt. Jetzt kannst du anders denken, aber wir müssen dieses irdische Leben zu Ende leben. Und wenn du krank bist, bist du krank. Aber was macht das aus? Du hast einen Leib vom Herrn bekommen. Das ist vollkommen und vollendet. Du kriegst einen vollkommenen Leib. Und Jesus wird Recht behalten. So, Plan A versagt, nimm Plan B. Und wenn Plan B versagt, nimm Plan C. Und da wirst du noch genug Buchstaben haben. Und wenn du dann bei Z angekommen bist, fang wieder von vorne an. Gott ist ein gnädiger Gott. Guck mal, wie oft hat Gott mit Israel immer wieder von vorne angefangen. Das sollte uns eine Lektion sein, ein Vorbild sein. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts, weil die Sünde annulliert ist. Der Teufel ist besiegt. Der Böse ist hinweggetan. Und der hat nichts mehr zu sagen. Natürlich, wir sind in einer Zivilisation, da muss noch der Antichrist hinweggetan werden. Der Antichrist und der falsche Prophet. Und das sind die Religiösen. Antichrist und falscher Prophet haben was mit der Religion zu tun. Und mit der religiösen Einstellung. Wenn die dann weg sind, dann fängt was ganz Neues an. Die Erlösung, die ist verheißen uns für alle, von allen Üben. Deine Sünden sind vernichtet. Es gibt kein Sündenregister mehr. Verstehst du? Weißt du, es gibt nirgendwo mehr was gespeichert. Kein Mensch weiß, kann mehr finden. Du kannst dich darauf verlassen. Niemand wird deine Sünden mehr finden. Denn sie sind bezahlt, sind vernichtet, sind ausgelöscht, sind annulliert. Und der Teufel möchte nicht, dass du in Siegeslaune bist. Meine Sünden sind vergeben. Halleluja. Meine Sünden sind vergeben. Weißt du, früher haben die Christen gerade so in den Erweckungszeiten gesungen, meine Sünden sind vergeben, meine Schuld ist vergeben, ach, es ist versenkt und so weiter, ich bin so glücklich und so weiter, oh happy day, seit Jesus in mein Leben kam. Weißt du, der Teufel möchte dich verunsichern und verwirren, ja, freu dich nicht so früh. Guck mal, in dir ist noch so vieles da. Weißt du, wir sind gewöhnt an Sünde und was wir jetzt lernen müssen durch die Gnade Gottes, ist einfach uns von der Sünde wieder abgewöhnen. Du bist gewöhnt zu humpeln und deshalb jetzt hat der Herr dich geheilt und humpelst weiter. Und jetzt musst du lernen, jetzt musst du in der Therapie durch die Anbetung Gottes, musst lernen, jetzt einen neuen Lebensstil dir anzulegen. Lass also deine Siegeslaune vom Teufel nicht nehmen. Du bist mit ihm mit Jesus auf dem Triumphwagen und preise den Herrn. Also in dem Augenblick, wo der Teufel sich irgendwie dir nähert und dir irgendwas vorgaukelt, fang an, den Herrn zu preisen. Jesus, du bist Sieger. Das hilft dir. Ich sag ein Gebet, das immer hilft, ist, sag, Jesus ist Sieger. Jesus, du bist Sieger. Jesus, du bist Sieger. Fang an, Triumphlieder zu singen. Siegeslieder zu singen. Fang an, Triumphgebete zu sprechen. Siegesgebete. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. Sag dem Teufel, was du weißt. Und das weißt du aufgrund des Zeugnisses des Heiligen Geistes. Höre Predigten wie diese und so weiter und werde mutig und kühn und fang an zu sagen, ich weiß, ich lasse mich nicht aufkriegen. Der Herr ist mit mir. Ich habe den Lauf des vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und ich weiß, wie es auf mich wartet, die Krone des ewigen Lebens, auch wenn ich noch so schwach wäre. Lass dir deine Siegeslaune nicht nehmen. Die Hölle ist entmachtet, Bruder, Schwester. Die Hölle ist entmachtet. Du musst nicht mehr, ja, ist es wirklich wahr? Kann ich das akzeptieren? Kann ich es annehmen? Der Teufel hat nichts mehr zu sagen bei dir, kann bei dir nichts mehr anhaben, der wird bei dir nichts mehr finden. Weil all das, was er in dein Leben hat versucht hineinzubringen, das hat Jesus alles entfernt. Er ist uns gemacht zur Heiligung. Hör mal, zur Heiligung. Du kannst dich selber nicht heiligen. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Du kannst dich nicht gerecht machen. Er ist uns gemacht zur Weisheit. Du kannst dich noch so klug anstellen und so weise anstellen. Du wirst letztendlich das nicht begreifen, was du begreifen solltest. Er ist uns gemacht. Fang an, mit ihm zusammenzuleben. Die Reichweite der Erlösung Jesu, die Reichweite der Erlösung Jesu ist unfassbar und unmessbar. Sie ist so gewaltig, so großartig, so tiefgreifend, so breitgreifend, so weitgreifend, so hochgreifend. Das kannst du gar nicht fassen. Hebräer 9, 27. Gott hat allen Menschen gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Weißt du, viele Menschen, die denken, Gericht, das ist Hölle. Gericht ist nicht die Hölle. Ich warte auf das Gericht. Ich möchte das Gericht haben. Und ich lege darauf an, dass ich ins Gericht komme. Warum? Ich möchte wissen, was ich verdient habe. Ich möchte wissen, was mir zusteht. Weißt du, das ist diese Rechtsprechung. Das ist die Rechtsprechung. Wenn wir als Christen ins Gericht kommen, wir werden bekommen das, was wir verdient haben. Und ich möchte schon was verdienen. Ich möchte also nicht sagen, null. Die Lohntüte, da ist nichts drin. Da wird nichts auf dem Konto gebucht. Also lauter Nieten. Verstehst du? Nein. Auf Blätter nur. Verstehst du? Und nichts. Ich möchte schon wissen, was ich verdient habe. Deshalb Gericht ist nicht Hölle für uns, weil manche Leute bringen Gericht und Hölle durcheinander. Wir müssen alle durchs Gericht. Wir werden gerichtet nach unseren Werken. Und wenn das Werk durchs Feuer gegangen ist und Bestand hatte, dann werden wir einen großen Lohn bekommen. Und wenn wir viel zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wir werden einen Lohn von Gott bekommen. Manchmal denke ich, guck mal, für was arbeiten wir? Wir arbeiten für den Herrn. Wir bekehren Menschen für den Herrn. Wir taufen die Menschen in eine Gemeinschaft zum Herrn. Wir dienen nur dem Herrn. Und wir dienen nicht der Gemeinde, wir dienen primär dem Herrn. Natürlich, wir brauchen eine Gemeinde, wo das alles passieren kann. Aber das Gericht ist nicht die Hölle. Hölle gehört ins Jenseits. Hölle ist alttestamentlich das Gefängnis der Geister. Mein Geist ist nicht gefangen. Ich bin durch den Heiligen Geist in die Freiheit der Kinder Gottes geraten. Also ich bin nicht mehr beengt. Jesus hat mich frei gemacht. Ich kann wieder total anders denken, kann querfeld eindenken, kann die Hintertür benutzen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Mich interessiert immer, was habe ich davon? Was habe ich von meinem Glauben? Was habe ich von Jesus? Was habe ich von Golgatha? Und ich sage euch eines, ich habe einen Stellvertreter bei Gott, einen hohen Priester. Ich bin mit ihm versetzt an himmlische Orte. Für mich gilt das große Wort des Herrn, es ist vollbracht. Und jetzt in diesem Samstag oder Karsamstag, wie wir das so nennen möchten, in dieser Zeit der Ruhe, ist Jesus hinabgestiegen an den untersten Orte der Unterwelt, im Todesreich, und hat den Geistern gepredigt. Manche kriegen da Ohnmacht oder Gänsehaut und so weiter. Das ist ja unmöglich. Und er hat das Gefängnis gefangen genommen, alle rausgeführt. Weißt du, selbst in der Hölle sind nur Freiwillige. Im Himmel sind es Freiwillige und auch in der Hölle sind Freiwillige. Und dann sagt Jesus, ich bin der Herr. Wer an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wer will mitgehen? Und ich will mir vorstellen, wenn ich in der Hölle wäre, ich werde sofort mitlaufen. Ich will sofort mitlaufen. In der Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und jetzt halte ich fest, manche verstehen nicht, aber das ist eine Botschaft, die Gott mir mal gegeben hat. Selbst wenn du in der Hölle wärst und den Namen Jesus buchstabieren könntest, J-E-S-U-S, wirst du gerettet. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Einer wird nicht gerettet, der Teufel und die Dämonen. Denn nur Menschen können gerettet werden, die Leib haben. Die Dämonen haben kein Leib. Der Teufel hat kein Leib. Der gefallenen Engel haben kein Leib. Nur einer oder nur jemand, der einen Leib hat. Und Jesus ging leibhaftig in die Hölle. Und seine Hände, wo er dann rauskam mit den durchbohrten Händen, das sind die Hände, die mich aus der Hölle oder die Menschen aus der Hölle geholt haben. Das sind seine Hände. Und wir sind in seine Hände gezeichnet. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, egal, selbst wenn du vom Turm runterspringst, einen Selbstmord begehst und sagst, jetzt mag ich nicht mehr, Schluss damit, dann, und du, bevor du die Erde erreichst und sagst, Jesus, ich sag dir, du bist gerettet. So schrecklich, wie das klingt. Oder so unlogisch, wie das klingt, wie vielleicht. Weißt du, bei Gott gibt's keinen Raum und keine Zeit. Gott ist ein gerechter Gott. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Aber ich rate niemand vom Turm zu springen. Das würde der Teufel raten. Spring runter. Der Teufel hat dem Herrn Jesus geraten, nimm das Leben hat keinen Wert. Oder zeige, beweise was. Weißt du, ich bin froh, dass ich lebe und ich will weiterleben. Und so gut wie ich kann, werde ich weiter auch leben. Denn mein Leben wäre zu schade, dem Teufel zu opfern und nur auf seinen Lügen da einzugehen. Es hat keinen Wert. Mein Leben hat immer noch Wert. Selbst wenn ich nur schlafe, hat mein Leben Wert. Selbst wenn ich nur träume, und nichts tue und im Rollstuhl sitze oder einfach vor mir hin döse. Mein Leben hat immer Wert. Ich bin ein Hindernis für den Teufel. Ich bin sein Widersacher. Und der Teufel ärgert sich. Der ist immer noch nicht weg. Der hat immer noch nicht aufgegeben. Der hat immer noch nicht kapituliert. Weißt du? Christus in dir ist das, was den Teufel so fuchswild macht. Und ich wäre dumm, wenn ich mit dem Teufel diskutieren oder verhandeln würde. Weißt du, er ist für alle Ewigkeit verdammt. Und deshalb, ich bin da, weil Jesus will, dass ich da bin. Und ich bleibe so lange da, solange mich Jesus und der Herr erhält. Geschwister, und deshalb, es hat keinen Wert, das Leben wegzuwerfen. Nur Dumme würden das tun. Unser Auftrag ist, bleib stehen und du sollst die Werke des Herrn verkündigen. Manche Leute kapieren nicht, was sind die Werke des Herrn. Die denken nur, wenn man predigt, dann tut man die Werke des Herrn. Nein, wenn du da sitzt und einfach deine Stellung beziehst und den Herrn für den Herrn leuchtest oder zum Herrn redest oder mit Gott Gemeinschaft hast und ein Beweis bist, ein lebender Beweis bist der Existenz Gottes, der lebt, weil Jesus lebt. Der gibt sich nicht auf, weil Jesus ihn nicht aufgegeben hat. Der hat nicht kapituliert. Und sagt, du bist ein lebender Beweis Gottes. Und der Teufel möchte dich vernichten, wie es nur geht. Krank machen und so weiter. Selbst ohne Beine. Du kannst Gott loben und preisen. Ohne Hände, ohne Zunge, ohne Augen. Du kannst Gott loben und preisen. Du bist ein lebender Beweis Gottes. Und der Teufel hasst jedes Leben, weil er keinen Körper hat. Weil er keinen Leib hat. Der hasst dich. Du bist mit Christus auf dem Triumphwagen. Vielleicht sitzt du irgendwo an der Kante und preist den Herrn. Halleluja. Und er hält sich nur fest mit einer Hand. Oder wie auch immer. Aber du bist ein lebender Beweis des Triumphes Gottes. Einer, dem die Sünden vergeben sind. Einer, der im Buch des Lebens steht. Du bist ein lebender Beweis. Ich lade alle meine Freunde auf dem Triumphwagen aufzusteigen. Lass uns einfach triumphieren. Lass uns nicht resignieren. In jedem, weißt du, wenn du im Gottesdienst hierher kommst, zum Gottesdienst kommst, du bist ein lebender Beweis Gottes, dass du den Herrn liebst, dass du an Jesus glaubst, dass du Jesus dienst, dass du ein Kind Gottes bist, dass du was vom Wort Gottes hören willst, dass du dem Herrn irgendwie dienen möchtest. Du bist ein lebender Beweis. Auch wenn du nicht predigst, auch wenn du nicht singst, auch wenn du nicht betest, schon allein deine Anwesenheit. Das sagt den Leuten, ja, was soll denn das? Warum, wo gehen die dann hin? Du bist ein lebender Beweis. Weißt du, es nützt nichts, dass du sagst, mein Geist, mit meinem Geist war ich da. Ich pfeife auf die Geister. Der Geist, es reicht nicht, im Geist da zu sein, wir müssen im Leib da zu sein. Und das ist, wir verkündigen die Werke des Herrn. So ein Baum, der steht einfach, und das einfach steht, auch wenn er so beschnitten ist, dass nur noch ein Stumpen da ist. Der steht da und nimmt seinen Platz ein. Und sagt, ich lasse mich nicht verdrängen, ich bleibe hier. Ich bleibe hier, ich diene hier. Und vielleicht schlage ich eines Tages wieder aus. Und gewiss, wenn wir treu genug sind, wir schlagen eines Tages aus, plötzlich, so im Alter, oder wie diese Adler, sie kriegen neue Kraft, sie fahren auf wie Adler, sie laufen und werden nicht mehr müde. Weißt du, wir geben uns immer wieder auf. Weißt du, der Teufel möchte dich zum alten Eisen schaffen. Der möchte dich in die Rente schicken. Der möchte dich da irgendwo unter fernen Liefen absetzen. Na, aber der Herr will dich gebrauchen. Du solltest sagen, ich bin hier um Jesu Willen. Wie der Bettler dort an der Tür. Der hat gebettelt, hat seinen Platz gehabt. Hast du deinen Platz im Reich Gottes? Bist du ein lebendiger Stein? Stell dir mal vor, du brichst aus diesem Bau, bricht vielleicht unter Umständen der ganze Bau zusammen. Wir haben eine wichtige Funktion im Werk des Herrn. Gib dich nicht auf und triumphier weiter. Ich lebe, weil er lebt. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Der wird nicht sterben. Jesus hat die Gottverlassenheit überwunden. In Offenbarung 1, Vers 18. Jetzt kann er sagen, ich habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Er hat die Gottverlassenheit überwunden. Er hat eine universelle Erlösung uns geschaffen. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Er hat alle Schlüssel. Der Herr hat alle Schlüssel gewahrt. Und zwar zu Punkten und zu Gegenständen und zu Dingen, wo es unzugänglich ist. Er erreicht das Unerreichte. Seit Golgatha. Dem Herrn ist nichts verschlossen, wird ihm nichts verwehrt. Er hat alle Macht. Jesu Erlösungstat umfasst alle Zeiten, alle Räume der Geschichte, die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes, dass die endlich mal nach Hause kommen, dass der letzte Heide sich bekehrt. Das ist um das, wo es hier geht. Die Schöpfung wurde für die Erlösung geschaffen. Und Jesus hat diese alte Schöpfung abgelöst und sagt, jetzt ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Jetzt ist, du bist nicht mehr der alte Adam, die alte Eva, du bist jetzt ein neuer Adam, eine neue Eva. Kein Bereich der menschlichen Entwicklungswirklichkeit bleibt ausgeschlossen dem Herrn Jesus. Jetzt kommt er überall hin. Keine Türen sind verschlossen. Er kommt sogar durch verschlossene Türen zu den Jüngern. Gerade an diesem Auferstehungstag kommt er. Die Jünger haben Angst aus Furcht vor den Juden. Die haben sich verbarrikadiert. Dieser Höllenabstieg ist sowas Gewaltiges. Wenn der Herr in die Hölle runter konnte, wenn er die Hölle erreichte und die Hölle nichts dagegen zu bieten hatte, wie viel mehr die Hindernisse, die in deinem Leben aufgebaut worden sind. Weißt du, der Teufel hat dich irgendwo verzaubert, irgendwo hingepflastert, irgendwo hingesetzt, aber der Herr kommt überall zu dir hin. Ist des Herrn Arm zu kurz, dass er nicht helfen könnte? Gottes Arm kommt jetzt überall. Jesus kümmert sich um jeden Einzelnen, wo diese auch sind. Und selbst wenn du nichts siehst und spürst, der Herr kommt durch. Er sucht das Verlorene, das ist unser Herr Jesus. Und er ging zu den Verlorenen davon der Zeit, die vor der Sintflut gelebt haben. Das ist also den Geistern, die er gepredigt hat, aber letztendlich alle Generationen hindurch. Und hat die Hölle geplündert. Und hat so viel wie möglich rausgeholt. Gerechte und Ungerechte waren immer beieinander. Aber jetzt hat alle, die noch guten Willen haben, die ein bisschen Glauben haben, ein bisschen Hoffnung haben, glauben wie ein Senfkorn, dann haben sie Berge bei denen verändert. Die sind rausgeholt worden. Weißt du, Gott hat einen Weg für alle Menschen. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass er gerettet werde. Wie er das alles macht. Weißt du, Gott erlaubt manchmal, dass man krank wird, schwer krank sogar wird, dass man auf Krankenbett liegt. Weißt du, man wollte das ganze Leben lang nichts von lieben Gott haben und jetzt kommt man im katholischen Krankenhaus. Und dann wird man von Nonnen bedient. Oder eine Missionsstation oder Missionskrankenhaus. Und man wundert sich, also weißt du, das sind deine atheistischen Freunde nicht mehr da, aber das sind Gotteskinder vielleicht, die dir dienen, die dir helfen, die für dich einkaufen nachher oder was erledigen. Weißt du, Gott weiß, wer mit wem er zusammenbringen kann. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Was sagen wir morgen natürlich? Golgatha gibt dem Teufel keinen Raum mehr. Weißt du, das ist wie Jesus uns, wie Gott an uns arbeitet. Gott arbeitet an jedem einzelnen Menschen, spricht zu jedem einzelnen Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Er spricht im natürlichen Leben einmal, dann spricht er in der Stunde des Todes noch einmal und dann spricht er sogar im Jenseits unter Umständen auch noch einmal. Zwei oder dreimal ganz besonders. Du glaubst gar nicht, wie viele Wege der Herr hat. Weißt du, der Herr Jesus ist mal, hat seinen Jüngern gesagt, ich muss weggehen, denn ich habe noch woanders auch noch ein paar Schafe. Wo diese Schafe waren, manche denken, das waren die Heiden. Ich bin nicht überzeugt, dass es die Heiden waren, sondern wo er hinabstieg zu den Gefangenen, um sie in Freiheit zu bringen. Ich habe noch andere Schafe. Da könnt ihr nicht hingehen, hat er gesagt. Und Thomas sagte ja, Herr, wo gehst du hin? Dann sagt er, ihr könnt nicht dorthin gehen, wo ich hingehe jetzt. Weißt du, das ist nicht unser Weg und das ist nicht unser Gedankengang. Und deshalb kannst du das auch gar nicht erklären und auch gar nicht verstehen und lass die Finger weg. Ist vielleicht zu hoch. Heute kann Jesus sagen, mir ist gegeben alle Gewalt, wo? Im Himmel, auf Erden und unter der Erde, das heißt auf dem Friedhof. Ja, in der ganzen Unterwelt. Dazu gehört Unterwelt, all die Verstorbenen. Jesus hat die Schlüssel. Und da heißt es einmal, und alle Menschen werden seinen Namen hören und seine Stimme hören und die Toten werden auferstehen. Die Menschen werden seine Stimme hören. Spätestens da, wo er sagt, kommt her, ihr Menschenkinder. Spätestens da werden alle seine Stimme hören. Alle Menschenkinder. Und in Philipper Kapitel 2 von Vers 8 bis 11, da heißt es, alle Knien müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen. Auch die Zungen, die nicht geglaubt haben. Auch die Zungen, die gelästert haben. Auch die Zungen, die sich gewehrt haben. Religion ist Opium fürs Volk. Auch diese Zungen, alle Zungen müssen bekennen, Jesus ist Herr. Kommt hier, ihr Menschenkinder. Weißt du, Freimaurer, Freidenker lassen sich verbrennen. Denn die haben gesagt, und das ist der einzige Grund, warum ich gegen die Verbrennung, also als solches wäre, aus diesem Grund funktioniert es nicht. Aber sonst kein Gegenbeweis. Aber dass der Freidenker lassen sich verbrennen, sie sagen, wir möchten nicht auferstehen. Weißt du, Gott wird sogar aus der Asche dich auch rausholen. Gott, das Meer gab die Toten, der Tod gab die Toten, die Hölle gab die Toten. Alle geben die Toten her, müssen die Toten hergeben, weil der Herr über Leben und Tote ist. Der ist Herr über Leben und Tote. Jeder Mund muss bekennen. Jedes Knie muss sich sogar beugen. Ich muss vorstellen, die gehen alle auf die Knie und gleich auf zwei. Die werden auf ihr Angesicht fallen. Und die werden auf Jesus, du bist Herr. Du bist Herr. Vielleicht haben sie in ihrem Leben nie Jesus Herr genannt. Aber schau doch, der Saul von Tarsus, als der Herr ihm begegnete und ihn von seinem Ross runterholte, was sagt der gute Mann? Herr, was? Wer bist du? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Weißt du, ich lese nirgendwo, dass der Saul von Tarsus sich bekehrt hat. Aber plötzlich ist er bekehrt. Plötzlich gibt es keine Diskussion mehr. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das, was mit Saul von Tarsus passierte, wird mit der ganzen Welt passieren. Die werden alle auf ihr Angesicht liegen und die werden nicht wissen, wo die Stimme herkommt, das spielt auch keine Rolle. Aber sie werden auf, Herr, wer bist du? Was willst du? Das ist ein Zeichen der Endzeitbekehrung. Die liegen alle auf dem Boden. Wenn Gott diesen Saul von Tarsus vor den Toren Damaskus überwältigen konnte, dann wird er jeden Hansel überwältigen. Und er war schon ein dicker Hund. Er war ein Trotzkopf. Der war ein Rebell. Er schnaubte mit Morden und Drohen. Und den hat der Herr überwunden. Diesen frommen, super frommen Pharisäer. Weißt du, die Frommen haben am schwersten, sich zu bekehren. Ein Heide, der, hallo, und er ist dabei. Aber so ein Frommer, wie geht das, wie muss ich, was muss ich tun? Zuerst muss er 3 Tage blind bleiben, bis er dann weitergeht. Aber du siehst, was die Gnade vermag. Der Herr will die Starken zum Raube haben. Und das ist Saul von Tarsus, ist eine Beute Jesu. Ist eine Beute Jesu. Der wollte, also um Himmels Willen, wollte kein Christ werden. Der hat sogar Jesus gelästert und hat sogar andere gezwungen, Jesus zu lästern. Und das erzählt er. Weißt du, er war ein Kind der Hölle, auch wenn er Pharisäer war. Und gerade so ein Kind der Hölle hat der Herr bekehrt. Das ist ein Zeichen der Endzeitbekehrung. Und da kommt niemand vorbei. Weißt du, die Hölle ist leer. Seit Golgatha ist die Hölle leer, wenn du das mich verstehst richtig. Die Hölle ist nur für den Teufel und seinen Anhang gemacht, für die Dämonen und dergleichen und für den Antichristen und den falschen Propheten. Aber sonst wirst du niemand anders mehr dort finden können. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Alle, die an den Sohn Gottes glauben, den Namen Jesu anrufen, Herr, wer bist du? Ha, stell mal vor. Und dann kommt ein Bruder und sagt ihm, wo es lang geht. Durch Jesu Tod ist das Leben zu allen Menschen durchgedrungen. So wie der Tod durch Adam zu allen Menschen durchgedrungen ist, so ist das Leben jetzt, durch Jesu Tod, ist das Leben zu allen Menschen, überleg einmal, zu allen Menschen durchgedrungen. Er hat dir die Sünden vergeben, wie er der Sünderin damals die Sünden vergeben hat. Und weißt du, die Sünderin, pass auf, lies die Geschichte von dieser Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Die hat nicht gebeten, vergib mir Herr die Sünde, also ich werde es nie mehr wieder tun. Die hat nichts, gar nicht so klein gebeten. Die Frau hat nicht einmal um Vergebung der Sünden gebeten. Verstehst du? Die haben gar nicht gebeten. Und dann sagt der Herr, wo sind deine Ankläger? Nicht da. Dann geh hin. Ich vergebe dir auch. Du siehst also, so gewaltig ist die Frau hat nicht einmal um Vergebung gebeten. Aber stell dir mal vor, wenn du um Vergebung bittest, kriegst du das Recht. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht schön? Die Frau hat nicht einmal gebeten. Gott gibt sogar über Bitten und Verstehen. Seine Gnade ist unermesslich. Wir sind nicht mehr im Zeitalter der Gesetze, sondern im Zeitalter der Gnade. Jesus hat, laut 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 bis 6, sein Leben als Lösegeld für alle. Für alle. Und da gilt das Wort alle. Das ist nicht nur für die Juden und nicht nur für die Griechen und nicht nur für die Römer und nicht nur für die Germanen. Für alle als Lösegeld gegeben. Sie müssen nur annehmen. Das einzige, die einzige Bedingung ist, anzunehmen. Und die Erlösung gilt für alle Menschen, für alle Zeiten. Und wir lesen dann, und das Meer gab die Toten, und der Tod gab die Toten her, Offenbarung 20,12. Und die Hölle, kannst du mal, guck mal, sogar die Hölle gab ihre Toten her. Selbst wenn welche Menschen noch in der Hölle wären, was wir unter Hölle verstehen. Für mich ist Hölle in Gottes Ferne. Ganz weit weg. Das ist Hölle. Weißt du, wo kein Leben ist, wo kein Licht ist, wo kein Friede ist, wo keine Freude ist. Und das kann schon hier auf dieser Welt Hölle sein. Da musst du gar nicht so weit wegkommen. Weißt du, Menschen, die ohne Gott leben, das ist Hölle. Weißt du, du kannst so gottfern leben. Das ist gottferne. Und Himmel ist für mich da, wo Gott ist. Da kannst du sogar im Gefängnis sein und du erlebst den Himmel. Also Himmel und Hölle, das sind Begriffe, die musst du richtig auseinanderdividieren und verstehen. Sogar der Tod muss die Toten hergeben. Seit Golgatha kann der Teufel keinen einzigen Menschen mehr halten. Apostelgeschichte 3,24. Keinen Menschen und so weiter. Und allen Menschen wird das Evangelium gepredigt. Alle Menschen können gerettet werden. Alle Menschen können Frieden bekommen. Und deshalb, wir sollten Mut haben und Kühnheit haben. Einfach den Namen Jesus den Menschen nennen. Denn der Name Jesus, wenn sie das einmal gehört haben, bleibt sitzen. Bleibt sitzen. Niemand kann diesen Namen ausradieren. Der Heilige Geist ist das nachher einrahmt und das streicht. Also du musst nicht das ganze Evangelium, die ganze Heilsgeschichte verkündigen und von der Offenbarung und von der Trübsalzeit und von der Entrückung reden. Das brauchen die Leute alles nicht. Die Leute brauchen nur den Namen Jesus. Deinen Kindern solltest du nur den Namen Jesus beibringen. Und so weiter. Und dass Jesus für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist und für uns beim Vater ist. Nur Jesus, nicht Gott. Weißt du, Gott ist lieb und nett. Aber mit Gott rettet uns allein nicht. Wir werden nur gerettet, wenn wir Jesus anrufen. Jesus ist der Schlüssel. Allah ist auch ein Gott. Und Krishna und so weiter und all die Brüder sind auch irgendwo Götter. Aber Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und es ist unser Retter und unser Heiland. So, nur nebenbei. Seit Golgatha ist die Hölle entmachtet. In Matthäus 16, Vers 18, die Pforten der Hölle können seine Gemeinde nicht überwältigen. Guck mal, jetzt kann die Hölle nichts mehr ausrichten. Die ganzen Ratschläge, was sie da haben, die Pforten der Hölle, alle Gedanken, alle Ausbrüche und so weiter, die können nichts mehr ausrichten. Apostelgeschichte 17, Vers 30, Gott übersieht die Zeit der Unwissenheit bei den Menschen. Deine Zeit, ja, der Unwissenheit, da wo du noch nicht mit Jesus warst, wo du Jesus noch nicht gekannt hast, wo du noch kein Christ warst, das ist die Zeit der Unwissenheit. Die hat Gott übersehen. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Und er lässt überall verkündigen, die angenehme Zeit, das Gnadenjahr des Herrn, die günstige Zeit. Und überall verkündigen, die Menschen sollen umkehren, nur umkehren. Umkehren ist Richtung ändern, nicht mehr weg, sondern hin zu Gott. Das ist Umkehren, das ist Buße. Buße ist nicht, dass ich auf die Knie liege, barfuß laufe und so weiter und mich kasteie. Buße ist Umkehren. Und Gott lässt überall verkündigen, kehr um, mach nicht in Dummheit, komm zu Jesus zurück. Der Vater wartet auf dich. Die Tür ist offen. Satan ist besiegt. Er ist gestürzt. So wie Gaddafi, wie all die großen Tyrannen, die Jahrzehnte Völker beherrscht haben, die sind gestürzt, entmachtet. Da suchen sie sich in irgendein Loch, sich zu verkriechen und sich verstecken. Die Großen, wie Saddam Hussein, in einem Grube irgendwo im Kanaldeckel drüber. Also das ganze System ist zusammengebrochen und die ganzen Systeme dieser Welt brechen nach und nach zusammen. Merkst du es nicht? Das Finanzsystem, die ganze Globalisierung, die ganze Humanisierung, alles bricht zusammen. Alle müssen irgendwo mehr oder weniger kapitulieren. Ich weiß nicht, wo unsere ganze Schuldenmacherei hinführt eines Tages. Aber das ist der Teufel. Der möchte die Menschen verschulden und in Sünde runterziehen, in schlechte Gewissen hinunterziehen, dass wir schlechtes Gewissen kriegen. Wir machen nichts fürs Klima. Wir lassen die Welt verdrecken. Weißt du, die Natur regeneriert sich von selbst. Da musst du nicht so viel sorgen. Jesus kam, um die Verlorenen zu retten. Was nützt dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und wieder das Klima wiederherstellt und dergleichen und dem Schaden an seiner Seele? Die Hölle ist zerstört. Die Hölle existiert nicht mehr. Du kannst nur jetzt sagen, danke Jesus, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin erlöst. Jesus ist der neue König. Er ist der Kapitän. Er hat das Kommando. Er hat das Sagen. Sein Wort gilt. Deshalb, wenn du dein Leben meistern möchtest, frag Herr, was hast du für ein Wort für mich? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Er hat das letzte Wort. Ich bin Anfang und Ende und bin der Erste und der Letzte. Der Tod ist nur noch der Vorletzte. Nach meinem Verständnis, wenn ich an Jesus Christus glaube, habe ich die Verheißung, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Nach meinem Verständnis, Apostelgeschichte 16, 31, du sollst im Himmel nicht allein sein. Stell dir mal vor, was soll ich allein im Himmel machen? Meine Frau nicht da, meine Kinder nicht da, meine Oma nicht da, mein Opa nicht da, meine Urenkel sind nicht da. Soll ich nur allein da? Nee. Du und dein ganzes Haus, das ist für mich fantastisch. Meine ganze Familie. Weißt du, du ziehst alle mit. Alle, die du kennst, die ziehst du mit. Du und dein ganzes Haus. Und sogar die, die du gar nicht kennst. Sogar die, die du gar nicht kennst. Weißt du, wenn ich dann lese in der Bibel, um Davids Willen, dann lese ich Salomo, okay, den habe ich noch gesehen. Aber dann Hiskia und den Ahab. Der Ahab, so ein schlechter König. Aber sein Reich wird bestehen bleiben, um Davids Willen. Und immer wieder um Davids Willen. Und dann siehst du, was für Leute in dem Stammbaum Jesus sind. Da ist die Tamara drin, da ist die Hure Rahab drin, da ist die Ruth drin. Lauter schlechte Leute, da ist der Judah drin. Und da ist, weißt du, wer alle so im Stammbaum Jesus sind. Und alle gehören zur Familie Gottes, also zur Familie Jesu. Du und dein ganzes Haus. Wenn du glaubst, wenn du richtig glaubst und es richtig verstehst. Jesus kommt wieder und er kommt nur mit einem einzigen Zweck, nicht um dich heimzuholen, um den Teufel endgültig zu vertreiben. Er ist besiegt, liquidiert, seine Pläne sind zunichte gemacht worden und jetzt kommt er, sein Reich aufzurichten hier. Und einfach dich einzusetzen, das kommt das Gericht Gottes, dich einzusetzen und sagen, du bist jetzt Sekretär hier bei mir über Leopoldplatz und du da hinten irgendwo in Kreuzberg. Ja, wir werden die Friedfertigen oder die Sanftmütigen, die werden das Erdreich besitzen. Die Demütigen, die Barmherzigen, die da reines Herzen sind, die werden das Erdreich besitzen. Überleg einmal, was wirst du machen? Du solltest schon für deinen Kiez beten. Ich habe jetzt eine ganz neue Form des Gebets für mich entwickelt. Nur für mich persönlich muss es nicht machen. Wenn ich so BZ irgendwo lese oder Bildzeitung lese, eigentlich lese ich sowas nicht, aber wenn ich so lese, ich lese sie ganz bewusst und ich fange an, für Leute zu beten, die dort madig gemacht werden, schlecht gemacht werden, über die hergezogen wird, für die fange ich an zu beten. Lieber Gott, die brauchen jetzt deinen Schutz, die brauchen jetzt deine Hilfe. Ich fange an, für die Verbrecher zu beten. Kannst du das vorstellen? Ich bete für die Verbrecher, die man da abkanzelt, die man runterzieht, die man abschreibt und so weiter. Der Herr Jesus ist für die Verbrecher gekommen, denn die sollen auch gerettet werden. Und ich glaube, mancher Verbrecher wird viel schneller gerettet als mancher Scheinheilige. Die ganzen Todeskandidaten der amerikanischen Gefängnisse, die zum Tode verurteilt wurden, die meisten geben Zeugnis, dass sie gehen jetzt zu Gott, sie haben Gnade bei Gott gefunden, Gott hat ihnen vergeben, sie bitten auf die Angehörigen für Entschuldigung, aber sie gehen zu Gott, sie haben zu Gott gefunden. Weißt du, wenn die Sünde erkannt wird, wird die Gnade erlebt. Wenn die Sünde erkannt wird. Und deshalb, ich fange an, einfach für die schlechten Leute zu beten. Und vielleicht machst du dir auch Gewohnheit, fang an für die schlechten Leute, wo du hörst im Fernsehen, die so kriminell sind, die da paar Tote auf dem Gewissen haben, fang an für diese Menschen zu beten. Denen geht's dreckig genug. Die brauchen Gebet. Weißt du, nicht die Heiligen da irgendwo, dem Papst. Fang an für die Sünder zu beten. Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist jetzt unser Auftrag. So wie Jesus uns herausgebetet hat, so sollen wir jetzt andere Leute herausbeten. Und wer weiß, ich weiß es nicht, du auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist gerade dein Gebet, was die Leute rettet. Ich denke nur an David Wilkerson. David Wilkerson sieht da eine Zeitungsanzeige, da sind ein paar Jungs da, Straßenganoven da, die werden da verhaftet, sind im Gericht und er sagt, die brauchen Jesus. Und dann geht er hin, dieser gute Mann, wer den Film Kreuz und Messerhelden gesehen hat, der weiß, um was es geht, da geht er hin und wird sogar rausgeschmissen. Pastor, hier hast du nichts zu suchen. Hier wird recht gesprochen. Aber was dann passiert ist, dann kommen die Reporter, Pastor, stehen Sie mit dieser Bibel da. Und so weiter. Und das war der Schlüssel, dass Nicky Cruz und manche andere, diese Gangs, da zum Glauben gekommen sind. Wer weiß, was der liebe Gott macht. Und das Buch Kreuz und der Messerhelm, 6 Millionen Auflage. Und der Film, wie viel Tausend von Menschen ist es zum Segen geworden? Nur weil er einfach gedacht hat, ich muss beten, allein reicht nicht. Ich muss auch hingehen und den Menschen wenigstens was von Jesus sagen. Und eigentlich war die ganze Aktion ein Fiasko. Und ich sag dir auch, deine ganzen Aktionen, die du für den lieben Gott machst, sind meistens Fiaskos. Du kommst nach Hause und sagst, da habe ich mich so blamiert. Und so weiter, bist niedergeschlagen. Aber gerade weil du niedergeschlagen bist, kann Gott einen Aufschwung schenken. Kann Gott benutzen. Aus deinen Fiaskos macht Gott Triumphe. Die Hölle ist entmachtet. Weißt du, und das erste ist immer wieder, der Teufel versucht, dich zu entmutigen, so wie die Christen damals oder die Jünger Jesu, dass sie sich aus Angst vor den Juden versteckten. Aber in der Zeit passierte was. Ja, und dann kennst du diese Geschichte. Weißt du, und dann, das ist doch der Pastor. Und so weiter. Und dann kommt eine ganze Lawine ins Rollen. Und dann entsteht Teen Challenge. Eine ganze Drogentherapiekette oder Arbeit. Da passiert so viel, weil nur ein Mann sich vom lieben Gott bewegen lässt und tut Verrücktes, Wahnsinniges. Und das ist, wie man Golgatha auslebt. Wie man Golgatha umsetzt. Nicht nur großer Gott, wir loben dich. Nein, da geht er hin, fährt hunderte Kilometer, um da bei diesem Gericht dabei zu sein und erreicht nichts. Wenn du nichts erreichst, erreicht Gott viel mehr. Erreicht Gott viel mehr. Die Apostel geben Zeugnis von der Auferstehung. Pastor steht da. Der steht nur mit der Bibel. Das ist das beste Zeugnis. Weißt du, nicht mit Wachturm und was weiß ich und erwachet. Einfach die Bibel. Nimm doch deine Bibel und steh und lies öffentlich deine Bibel mal. Verstehst du irgendwo? Du wirst verblüfft sein, was du für Reaktionen bekommst. Teste mal. Steh am Platz und lies deine Bibel. Oder du musst nur so einfach deine Bibel, dass es Bibel ist, zu halten. Einfach ans Herz. Wir sollen uns am Wort Gottes nicht schämen. Weißt du, wir schämen uns zu viel am Wort Gottes. Wir sollen ehrlich sein und wir sollen einfach, wenn ich nicht kann, kann ich nicht. Und wenn du nichts erreichst, erreichst du nicht. Aber da arbeitet Gott ja weiter. Er ist der, der anfängt und der vollendet. Er ist der, der den Impuls dir gibt. Fang an, für die schlechten Leute zu beten und du wirst plötzlich Missionar werden. Und Gott wird die Wege zeigen, die du gehen sollst. Fang an, für die Leute, du liest so Krankheitsberichte, fang an, für die Kranken zu beten, die dir so einfallen. Und wirklich ganz bewusst für die Kranken zu beten. Es gibt so viele Leute, für die betet niemand. Für die Verbrecher betet niemand. Da verdammen sie alle. Oder in Amerika, als die eine Lehrerin in einer Gedenkminute auch für den Mörder gemacht hat, die wurde gleich entlassen. Verstehst du, auch der Mörder hat eine Seele. Auch der Mörder. Und warum hat er das getan? Weißt du, wir verurteilen die Leute viel zu früh. Seit Golgatha hat niemand ein Recht, irgendjemanden zu verurteilen. Sie sind allzumal Sünde und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Und deshalb, du hast kein Recht, irgendeinen Menschen zu verurteilen, selbst wenn er noch so schlecht wäre. Der Teufel, der möchte uns irgendwie da reinziehen und sagen, ja, guck mal an die und so weiter. Aber der Herr ist, der Recht spricht. Wer bist du, Mensch? Der Sieg Jesu ist nicht abhängig von unseren Gefühlen. Der ist nicht abhängig von irgendwelchen Theorien oder Philosophien, auch nicht von Menschen. Jesus hat den Sieg ohne dich erkämpft und er kann auch ohne dich auch weiterleben, aber er will uns beteiligen. Komm, steig auf den Wagen, Triumphwagen mit mir, fang an zu genießen. Komm mit auf den Siegeszug des Evangeliums. Die Gemeinde sollte auf dem Triumphzug des Herrn sein, bis sie eines Tages vor dem Herrn steht und der Herr sagt, jetzt kommen die Heiligen. In Chile, da in der Pfingstgemeinde in Chile, in Santiago, ist eine ganz tolle Gemeinde. Und dieser Gemeinde, jetzt nicht mehr so, weil es jetzt etabliert sind, aber in dem Augenblick, wo die Leute etabliert sind, die bauen ab. Solange du nicht etabliert bist, existiert die Sache Gottes, das Evangelium. Und solange sie nicht etabliert waren, da sind sie zuerst die Ältesten, muss vorstellen, die Ältesten sind zur Straßenmission gegangen, haben auf der Straße gesungen, die Gemeinde hat gebetet, die anderen Geschwister zu Hause in der Gemeinde gebetet. Und dann kommen die Ältesten, die ganze Mannschaft von der Straßenversammlung, kommt in die Gemeinde und zieht in die Versammlung rein. Weißt du, die Missionare kommen in die Versammlung. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Weißt du, jetzt kommen die Kämpfer, die Sieger, die Überwinder, die draußen missioniert haben, auf dem Platz gepredigt haben und Zeugnis gegeben haben. Jetzt kommen sie in die Versammlung und Und das ist eine ganz andere Atmosphäre plötzlich. Weißt du, wenn dann die Kämpfer kommen. Und wir sind die Kämpfer und die Überwinder und die Sieger. Und die Hölle hat keine Macht mehr. Und wir sollten, so Reinhard Bonnke sagt immer, hat immer, das ist sein Slogan gewesen, wir sollen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Wir sollen die Hölle plündern und wir sollen anfangen, es ist Frühling, wir sollen anfangen, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern, was es auch immer heißt, und einfach weitergeben und nicht dem Bösen, dem Negativen, dem Pessimismus, der Not, dem Elend Raum geben, nein, dem Sieg Jesu. Es wird alles anders werden. Das Reich Gottes kommt und wir beten wie im Vater unser, dein Reich ist und deine Herrlichkeit und deine Macht und deine Kraft. Wir sollen an das denken vielmehr. Und nicht, was der Teufel alles macht. Erlöse uns von dem Dreck. Erlöse uns von dem Bösen. Die Welt muss den Reichtum Gottes sehen. An uns. Und nicht immer Schuldkomplexe. Wir beten zu wenig. Oder wir machen das. Nein, wir müssen uns nur mehr Gott hingeben. Das ist es. Und dann betest du mehr, dann glaubst du mehr, dann bist du voll Heiligen Geistes mehr und so weiter. Dann laufst du über. Und das, was überläuft, das ist Segen. Das andere ist nur für dich. Bis das Maß voll wird, bis der Becher voll wird. Aber was überläuft, das kriegen dann die anderen, davon profitieren die anderen. An uns soll die Weisheit Gottes offenbar werden, heißt es in der Heiligen Schrift. An uns soll man die Macht Gottes sehen, die Rettermacht, die Fülle Gottes. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns wirklich tanken. Tanken, es wird alles teurer. Auch das Tanken wird in der Welt teurer. Auch geistlich. Nein, auch geistlich. Auch geistlich ist das Tanken teurer geworden. Weißt du, das Evangelium, das Wort Gottes, der Heilige Geist ist rar geworden. Wir müssen auch da wieder umdenken. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Und jetzt tanken, solange es möglich ist. Nicht nachher, wenn es ganz teuer ist und unbezahlbar. Heute ist der Tag des Heils. Vater, ich danke dir, dass du uns die Fülle schenkst, dass du in Jesus uns einen Heiland gegeben hast, einen Fähnerich, einen Kämpfer, einen Durchbrecher, der die Hölle durchbrochen hat, der das Eis gebrochen hat. Der Herr Jesus war wie ein Eisbrecher, der einfach den Weg für Generationen gemacht hat. Und wir sind froh, dass wir diese Rinne benutzen dürfen, diesen Weg benutzen dürfen, diesen Weg gehen dürfen. Wir haben Kraft Gottes und wir haben den Heiligen Geist in uns und wir freuen uns im Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, auch heute Abend. Herr Jesus, ich freue mich, dass du gesiegt hast, dass ich nicht mehr an meinen Sünden rumnagen muss, mit meinen Sünden mich plagen muss, mit meinen Sünden mich beschäftigen muss. Ich darf mich mit dir beschäftigen, mit der Herrlichkeit mich beschäftigen. Die Freude am Herrn. Halleluja, Halleluja. Ich lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr, du hast mir so viel Gutes getan. Du hast uns allen so viel Gutes getan. Und wenn irgendjemand hier ist heute Abend, Herr, und das noch nicht begriffen hat, und vielleicht noch sich in der Hölle bewegt, in der Gottesferne, Heiland, hol ihn zu dir. Hol ihn zu dir. Hol ihn zu dir. Hol ihn zu dir. Lass ihn ganz nahe bei dir sein, dass er deine Gegenwart erlebt. Wie auch immer. Irgendjemand soll ihm die Liebe Gottes zeigen. O Herr, wirke du in unserer Mitte. Wirke du unter den Menschenkindern hier auf Erden. Preis Gott. Amen.